Mittlerweile ist Influencer-Marketing schon so alt, in Anführungszeichen, dass jeder weiß, diese Influencer kriegen einfach extrem viel Geld dafür, dass sie diese Marken in die Kamera halten. Außerdem hast du als Marke auch das Risiko, dass diese Influencer missbauen. Wenn du Influencern etwas briefst, du musst ja darüber nachdenken, die bespielen ihre eigene Reichweite. Das heißt, deren eigenes Image liegt dem viel mehr am Herzen. Wenn die dann halt dein Produkt nicht verstehen, wissen die halt, was bei ihrer Community ankommt, aber dein Produkt wird es nicht sein. Dann wurden so ein paar Influencer verklagt und es gab relativ viel Hackmeck und im Endeffekt steht jetzt in jeder Story Hashtag Anzeige und das Leben geht einfach weiter. Irgendwer muss diese Konzepte halt schreiben. Und das ist ein Skill, der in vielen traditionellen Medienhäusern oder traditionellen Marken einfach noch nicht so ausgebildet ist. Was einfach der springende Punkt ist, ist Entertainment. Wenn das witziger ist als echter Content, dann wollen Leute das sehen.
So, es ist mal wieder höchste Zeit für eine neue Folge One-on-One. Und heute geht es wieder um einen Trend im Marketing, der gerade immer größer wird. Es geht um User-Generated Content für Brands. Der Anteil von UGC im Marketingmix, der wird stetig größer und Anbieter für User-Generated Content versprechen bessere Leistungswerte, bessere Skalierbarkeit und allgemein größere Effektivität als bei vielen der herkömmlichen Marketinggattungen. Und das wollen wir uns natürlich einmal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe dazu mit Benita Ilkenstein gesprochen und die fand ich wirklich ziemlich beeindruckend. Benita ist nämlich gerade einmal Mitte 20 und schon Chief of Staff bei Speakly. Und als solche kennt sie sich natürlich hervorragend aus mit dem ganzen Komplex User-Generated Content. Übrigens, wenn wir euch mit dem Thema UGC so gehuckt haben, dass ihr tiefer einsteigen wollt, dann empfehle ich euch unser kostenloses Webinar zum Thema UGC. Den Link dazu findet ihr ganz oben in den Shownotes. Und in diesem Webinar erfahrt ihr Best Cases, Daten und Fakten und ihr hört und seht ein sehr interessantes Interview mit einer UGC-Creatorin. Also absolute Empfehlung, da einmal drauf zu klicken. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Interview mit Benita Ilkenstein. User-Generated Content ist ja ein ziemlicher Trendbegriff in letzter Zeit eigentlich, wenn man so Publikationen und auch Marketingmessen und so sich mal anschaut, dann gibt es da auf jeden Fall immer viele Artikel und Talks zu und so weiter. Kannst du mal ein bisschen erklären, wieso das scheinbar so erfolgreich ist und was den Reiz von User-Generated Content ausmacht?
Ja, na klar. Also User-Generated Content ist für uns im Endeffekt Content, der von Creatoren zu Hause erstellt wird, dann den Marken zur Verfügung gestellt wird, ohne dass der Content auf den Profilen der Creator selbst veröffentlicht wird. Das als so kleine Definition vorab. Und warum User-Generated Content so gut funktioniert, ist vor allen Dingen, weil er so authentisch ist. Viele Marken nutzen User-Generated Content für deren Performance-Marketing-Ads und die Alternative zu diesen User-Generated Content-Ads sind halt klassische Ads, nenne ich das jetzt mal, also Brand-Videos oder Statics und die fallen einfach in den Social-Feeds viel mehr auf und werden dadurch schneller weggeklickt. Beziehungsweise auf einigen Plattformen, so wie TikTok, kann man noch nicht mal mehr Static-Ads, also Bild-Ads schalten. Es geht einfach nicht, das ist verboten. Das heißt, man braucht Video-Content. Und der sollte halt so authentisch wie möglich sein, damit er sich so nativ wie möglich in die Social Feeds eingliedert.
Kann man eigentlich was sagen über sozusagen die harten Zahlen, nenne ich es jetzt mal, was den Erfolg von User-Generated Content angeht?
Also das ist ein bisschen schwierig. Ich kenne keine Studien, die jetzt sagen, okay, wir haben das wissenschaftlich erforscht und das sind die Hard Facts. Wenn man das googelt, findet man von 20.000 Agenturen noch mehr Daten, die sagen, unser User-Generated Content performt Classic Ads um 50% aus in einer Click-Through-Rate und in einer 3-Second-View-Rate. Mein Bauchgefühl ist auch, dass das stimmt, aber das sollte man nicht verallgemeinern, sondern ist es da wirklich Hard-Fact-Studien zu gibt, möchte ich keine harten Zahlen dazu sagen. Wir sehen aber, dass bei bestimmten Kunden von uns User-Generated Content deutlich besser performt als Static Ads oder Brand-Content, aber wir haben auch Kunden, wo es noch andersrum so ist und die das für den Marketing-Mix drin haben. Das heißt, es kommt extrem auf den Kunden, auf das Vertical an und auch einfach darauf, wie gut das Performance-Marketing dahinter ist.
Wenn ich jetzt so das, was ich so sehe im Netz an User-Generated Content Marketing mir vor Augen führe, dann ist das ganz oft, sagen wir mal, kein sind oft keine hochwertigen Produkte, keine hochwertigen Marken. Und es ist oft auch, sagen wir so, sehr kleinteilig ist, ne? Es sind natürlich Sachen, die sich eventuell schnell verkaufen, die stark auf Abverkauf abzielen. Denkst du denn, dass sich diese Art von Marketing auch für andere Bereiche einsetzen lässt? Oder ist es schon passgenau da bei, sagen wir mal, kleinen Produkten für den täglichen Gebrauch, bei Sachen, die leicht zu verstehen sind, bei Sachen, die so schnell über den Ladentisch gehen oder schnell online bestellt werden
Nein, um ehrlich zu sein.
können?
Also ich sehe das ja in den Kunden, die wir bei Speakly haben. Unsere größten Kunden sind Digitalprodukte, also vor allen Dingen Apps, so wie Taxfix oder Clark oder ShareNow, also eine App für Steuererklärung, eine App für Versicherung und Ride Mobility im Endeffekt. Weil das sind Dinge, die müssen erklärt werden. Und wenn ich dir jetzt ein Bild von der Sonnenbrille zeige in deinem Instagram-Feed, dann weißt du einfach, wofür ist das gut? Das beschützt meine Augen vor der Sonne. Also relativ simpel. Wenn ich dir jetzt aber ein Logo, ein App-Icon von Taxfix zeige, weiß ich nicht, ob du genau wüsstest, was du damit machen sollst. Und diese Produkte müssen halt erklärt werden. Die sind nicht anfassbar, die sind nicht real. Und gerade da hilft es, einen Menschen zu haben, der das erklärt, der im besten Falle dir ähnlich sieht, der dir aus der Seele spricht und sagt: Oh, hast du auch immer so Probleme damit, deine Steuererklärung zu machen? Machst du es auch auf dem letzten Drücker? Wahrscheinlich schon, ich auf jeden Fall. Dadurch fühlt man sich halt angesprochen. Und wenn dann noch das Produkt erklärt wird, können solche Produkte dadurch viel besser an ihre Zielgruppe gebracht werden. Natürlich ist User-Generated Content auch gut für diese Art an Produkten und Marken, die du jetzt gerade genannt hast. Man sollte aber nicht vergessen, wie sehr es helfen kann, schwierigere Produkte zu erklären.
Was ist denn so, sagen wir mal, mit dem Production Value, also so dem allgemeinen Appeal von einer Marke? Das hast du ja gesagt, der Vorteil ist natürlich die absolute Authentizität und die Passgenauigkeit auf diesem Kanal. Und ich kann mir natürlich diese Wirkungsmechanismen dahinter total vorstellen, das erschließt sich ja total. Jetzt möchte ich aber vielleicht als Marke ja schon auch schauen, dass was weiß ich, mein Markenbild konsistent ist, ne? Dass es immer gleich aussieht, mein Produkt, dass ich mein Logo einblenden kann, dass ich den Appeal, den ich als Marke habe, einfach auch konstant über alle meine Marketingkanäle durchziehen kann. Das geht aber ja eigentlich bei User-Generated Content nicht, oder?
Es geht schon, es kommt halt darauf an, was für eine Art von Markenimage du erhalten willst oder aufbauen willst. Wenn du jetzt eine Luxusmarke bist, du bist Chanel, dann lebst du davon, dass nicht jeder sich zu dir, also relaten kann. Jeder möchte so sein, aber nicht jeder kann das so sein. Die Anzahl an Marken, die so sind, sind aber relativ abgezählt. Und es gibt viele Marken, die denken, sie wären so, sind es aber gar nicht. Und dann, die sollten sich halt nochmal hinterfragen. Aber natürlich sollte nicht jede Marke, also ich sage nicht, dass jede Marke jetzt UGC nutzen sollte, sondern Marken, die davon leben, exklusiv zu sein, die müssen nicht authentisch sein, weil die leben davon, unauthentisch zu sein. Also das ist deren ganzen Strategie dahinter im Endeffekt. Für alle Marken, die aber sagen, hey, ich möchte, dass meine Kunden mich verstehen, ich möchte, dass ich nicht aspirational bin, sondern relatable. Das sind ja so die zwei Unterschiede in Marken, man als Marke sein kann, was der Großteil der Marken ist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, User-Generated Content zu nutzen. Und je besser man brieft, desto besser kann man auch das Outcome des Contents bestimmen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte kein Video haben, wo man jetzt irgendwie ein Glas in die Kamera hält und einfach nur erzählt, dass das tolles Glas ist und dass man schön daraus trinken kann, sondern vielmehr das Gefühl beschreibt, wie sich dieses Glas so deinen Morgen besonders macht, dann kann man das natürlich auch briefen mit Musik, Editing, so authentisch aussehen lassen, aber immer noch hochwertig und im Sinne eines Markenbildes und im Sinne eines Trends. Also das schließt sich nicht aus.
Jetzt ist ja dieser Trend zur Authentizität seit ja, fast schon Jahrzehnten eigentlich nicht mehr zu stoppen und alles beherrschend, was Social Media angeht. Hast du nicht die Befürchtung, dass das einen Gegentrend geben wird dazu, dass vielleicht wir ein bisschen müde sind, sozusagen Content zu schauen, der zu relatable ist, der vielleicht auch ein bisschen trashy manchmal ist und der sehr authentisch ist? Glaubst du, es gibt eventuell so eine Gegenbewegung hin zu glossy, Production Value und einfach hochwertigerem Content, was dann ja vielleicht viele UGC-Creator gar nicht mehr liefern könnten?
Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Denn ich denke, dass Authentizität ist wichtig und sollte irgendwann Authentizität nicht mehr das Wahre sein, wird es hin zu Richtung Entertainment shiften, meiner Meinung nach. Weil wenn man sich mal überlegt, je jünger die Generation werden, mit desto mehr Screens wachsen die auf und desto weniger Aufmerksamkeit schenken sie einer Sache. Ich habe einen 16-jährigen Bruder und wenn du in sein Zimmer kommst, dann siehst du den Fortnite spielen, einen Montana Black Stream gucken und wenn Fortnite lädt, noch TikTok schauen. Das heißt, es sind drei Screens, auf denen der gleichzeitig aktiv ist. Wenn du jetzt auf einen dieser Screens eine 30.000 Euro Production Value Ad aus irgendwer ist nach Kapstadt geflogen und hat ein paar Fußballschuhe geshootet, da ausspielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das sieht, erstmal schon nur ein Drittel. Also von Anfang an, weil einfach drei Screens gleichzeitig genutzt werden. Das ist was anderes, wenn du Sonntagabend 20.15 Uhr auf ProSieben was ausstrahlst, weil die Leute, die da sitzen, die schalten noch nicht mal in der Werbepause um, so ungefähr. Aber das wird nicht so weitergehen, also wie Menschen Content konsumieren. Ich habe noch nicht mal mehr einen Fernseher, also ich gucke einfach kein Fernsehen. Es ist egal, wie cool ich dein Produkt finde, wenn du eine Fernseh-Ad produzieren lässt, sehe ich die nicht. Und dann, wenn du schon nur die Chance hast, ein Drittel der Aufmerksamkeit zu bekommen, kannst du einfach nicht mehr die Zeit und Budget in die Sachen stecken, wie wenn du weißt, das sehen Leute. Du musst testen, was funktioniert und das musst du günstiger machen, weil sonst gibst du einfach dreimal so viel Marketingbudget aus und das funktioniert halt nicht. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ob ich denke, es geht hin zu glossy, was du schaffen musst, ist Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und das ist eher der Fall, wenn du sagst, okay, ich mache irgendwas, was witzig ist, was authentisch ist. Das ist irgendwie so, das finden Leute einfach witzig. Also das beste Beispiel finde ich ist das Angelcamp. Das ist jetzt nicht die krasseste Production dieser Welt gewesen. Das war einfach eine witzige Idee, wo sich ein paar Streamer zusammengesetzt haben, den Mist gelabert haben und angeln waren und das war's. Und das hatte extrem gute Einschaltquoten.
Seven vs. Wild ist ja auch so ein Beispiel, wo das so funktioniert hat. Gib mal so ein bisschen Ausblick. Was glaubst du, welchen Anteil UGC-Marketing künftig haben wird? Weil bislang ist es ja so ein vielleicht auch für die meisten Marken nicht so groß berücksichtigter Teil in ihrem Marketing-Mix. Was glaubst du, wie das in Zukunft weitergehen wird, auch wenn sozusagen die, die jetzt noch ganz jung sind, in die kaufkräftigere Zielgruppe reinrutschen?
Ich denke, das größte Problem für Marken, an UGC teilnehmen zu können, ist der Skill des Briefings. Also das sehen wir auch jetzt schon bei unseren Kunden. Wir als Speakly sind ja eigentlich eine Plattform. Also du stellst dein Briefing online und dann bewerben sich Creator da drauf. Wir haben aber viele Kunden, die sagen, wir können dieses Briefing nicht schreiben. Also wir wissen einfach nicht, was wir den Creatoren erzählen wollen oder sollen, weil normalerweise briefen wir halt Produktionsfirmen und die briefe ich halt ganz schön anders als jetzt ein UGC-Creator. Und wenn du nicht in der Sprache des Creators briefst, also dann, du verstehst auch nicht, was ich dir sagen will, wenn ich jetzt auf Chinesisch rede. Also es wird halt einfach nichts. Das heißt, ich denke, UGC wird immer wichtiger in dem Marketing mixen. Gar nicht unbedingt UGC, wie man sich das jetzt vorstellt. Ich nehme mein Handy und spreche da irgendwie rein, wie schön ich meine Kette finde, sondern auch Entertaining Concepts und ähnliches. Aber irgendwer muss diese Konzepte halt schreiben. Und das ist ein Skill, der in vielen traditionellen Medienhäusern oder traditionellen Marken einfach noch nicht so ausgebildet ist und wo manchmal so ein bisschen Angst davor besteht, jüngere Leute oder Leute, die nicht diesen genauen traditionellen Marketing-Mix-Hintergrund haben, dort mit reinzunehmen. Ich würde einfach empfehlen, wenn ihr sagt, ihr wollt das machen, ihr wollt entertaining, coolen Social-Content haben, dann hired ein Creator. Hired nicht basierend auf deren Lebenslauf, sondern auf deren TikTok-Profil. Fragt den, wie viel TikTok-View-Zeit hast du in der Woche auf dem Handy. Wenn das unter 5 Stunden ist, dann ist es kein guter Fit.
Erklär mal noch so ein bisschen, wie das funktioniert, die Beziehung zwischen Marken und diesen UGC-Creatern. Wie läuft es ab, wenn ich da eine Kampagne buchen will?
Also im Endeffekt fängt man damit an zu überlegen, was will ich produzieren, warum, was will ich damit testen und mit was für Leuten, also was für Personas, was für Creator möchte ich dafür haben. Und dann sollte man das Ganze in ein Briefing gießen, also sagen, den Creatoren einfach runterschreiben, was sollen die machen. Das heißt jetzt einfach, ist aber gar nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Gerade für Brands, die halt sonst gewohnt sind, so 20 Seiten Brand-Guidelines, PDFs mitzuschicken oder sowas. Ich kann dir jetzt schon sagen, das liest einfach kein Creator. Das liest niemand. Das heißt, du musst schon mal runterbrechen, was ist wichtig, was ist wirklich crucially important, den Creatoren zu sagen. Und dann hast du das. Und wenn du dann mit Agenturen zusammenarbeitest, gibst du denen das, die fragen für dich ein paar Creator an, die machen das für dich. Wenn du zum Beispiel über Speakly mit den Creatoren zusammenarbeitest, ist es so, dass du diesen Auftrag veröffentlichst und die Creator bewerben sich bei dir, sodass du direkt Creator beauftragen kannst, sobald du die siehst und die gut findest. Das ist halt so sehr antizyklisch zu dem Rest der Branche, weil normalerweise Agenturen oder Markencreator anfragen. Dadurch musst du aber immer so 2 bis 3 Mal so viele anfragen, weil die Hälfte nicht kann, die andere Hälfte hat keine Lust, andere Hälfte verliert die E-Mail, also ist so ein bisschen, dauert einfach ein bisschen. Genau, und dann hast du dich mit einem Creator geeinigt, du schickst das Produkt zu oder halt nicht, wenn es ein Digitalprodukt ist und der Creator findet das Video für dich, gibt dir das Asset insgesamt, also inklusive aller Rechte, also Buyouts und Co. musst du nicht extra verhandeln und dann kannst du mit diesem Video im Endeffekt machen, was du willst. Das heißt, du kannst es für dein Performance-Marketing nutzen, du kannst es aber genauso, und ich denke, das ist gerade interessant für größere Brands, die vielleicht bis jetzt immer noch nicht so viel Performance-Marketing gemacht haben, ja auch zum Kanalaufbau nutzen. Also wenn du jetzt Falke bist zum Beispiel, machst du vielleicht gar nicht so viel Performance-Marketing als Sockenmarke. So, du weißt, du bist bekannt als Marke, aber du möchtest so ein bisschen an dein Brand-Image schrauben. Du möchtest so ein bisschen jünger werden, weil das Snox dich überholt, ist halt nicht so cool. Das heißt, du versuchst so ein bisschen dran zu arbeiten. Dann musst du ja nicht direkt Performance-Marketing machen. Du könntest dir auch erstmal einen TikTok-Account aufbauen, also einen organischen, der für dich als Marke steht. Dafür brauchst du aber auch Content. Ohne Content läuft das leider nicht. Dann könntest du auch User-Generated Content nutzen.
Kannst du mal so ein bisschen auf den Unterschied zwischen Influencer-Marketing und User-Generated-Content eingehen? Weil oberflächlich betrachtet wirkt es ja erstmal gleich, aber wie ist denn der Unterschied in der Funktionsweise?
Das ist super simpel. Im Endeffekt kaufst du bei Influencern deren Reichweite und bei UGC-Creatern deren Content. That's it. Das heißt, wenn ich jetzt einen Influencer buche, egal ob das eine Lifestyle-Influencerin wie Kamushka ist, ein Streamer wie Trimax oder eine Fitness-Influencerin wie Pamela Reif, wenn ich denen sage, ich möchte, dass du über mein Produkt in deiner Instagram-Story, in deinem Twitch-Stream, in deinem YouTube-Video sprichst, dann zahle ich die dafür, dass sie dieses Produkt ihrer Reichweite, also ihren Followern, vorstelle. Und daran bemessen sich im Endeffekt auch die Preise. Das läuft wie im normalen Marketing über den Tausender-Kontaktpreis. Also man sagt, okay, so viele Story-Views hast du, du hast einen Tausender-Kontaktpreis von X und dann rechnet sich das so hoch. Dann liegst du aber schnell mal bei einer Instagram-Story für so 20.000, 30.000 Euro dafür, dass jemand 30 Sekunden über dein Produkt redet. Das ist auch auf jeden Fall sinnvoll. Also ich will es nicht runtersprechen. Ich habe das früher selbst gemacht, solche Kooperationen eingebucht. Beim User-Generated Content sagst du dem Creator, der keine eigene Reichweite hat oder diese Reichweite ist irrelevant. Er kann diese Reichweite nicht monetarisieren, weil du weißt gar nicht, ob der eine Reichweite hat oder nicht. Einfach, was er oder sie machen soll. Sie filmen das und geben dir den Content inklusive der Rechte. Bei den Influencern hast du in den Stories keine Rechte an dem Content. Den müsstest du extra rauskaufen, möchtest du diese Story selbst weiter benutzen.
Jetzt ist es ja so, jeder, der im Marketing arbeitet und schon mal irgendwie Produktionen durchgeführt und betreut hat, weiß, dass es selbst bei sehr professionellen Leuten zu sehr vielen Missverständnissen kommt. Und es große Unterschiede gibt zwischen dem, was man sich so vorstellt, oft, und was am Ende dabei rauskommt. Ich finde das auch im Influencer-Business oft sehr, sehr schwierig. Allein so die Erreichbarkeit und so das Durchsetzen der Idee quasi hinterher im Asset. Ich stelle mir jetzt vor, dass es bei UGC noch viel, viel schwieriger ist, weil ich eben mit weniger Pros sozusagen zu tun habe und weil auch der Wert des einzelnen Assets ja nicht so groß ist und man die Sachen ja auch teilweise so nebenbei machen kann. Ist das nicht ein großes Problem für Brands? Einfach so die Sicherheit des, einfach die Sicherung der Qualität des Contents?
2 Punkte. Ich gebe mal zuerst auf die Sicherheit der Qualität ein und dann im Vergleich zum Influencer-Marketing. Also ja, es ist mehr Risiko. Wenn du eine Produktionsfirma beauftragst und sagst, shoot mir ein Kampagnenvideo im Studio oder auf Mykonos für weiß Gott nicht was, na klar hast du da ein bisschen mehr Sicherheit. Du zahlst aber auch deutlich mehr dafür. Das sind einfach 2 unterschiedliche Arten von Content. Das dazu. Im Vergleich zu Influencern ist es, um ehrlich zu sein, einfacher, aus meiner persönlichen Erfahrung. Also ich habe früher riesengroße Influencer-Kampagnen für Disney, Danone und Co. gemacht und habe wirklich große, große Influencer in Deutschland gebucht. Und wenn du Influencern etwas briefst, du musst ja darüber nachdenken, die bespielen ihre eigene Reichweite. Das heißt, deren eigenes Image liegt dem viel mehr am Herzen. Die wollen nicht das machen, was du, wenn du einen Influencer ein Skript schreibst, also dem wirklich Wort für Wort sagst, was der sagen soll, kann ich dir garantieren, das macht niemand. Das macht kein Influencer, der das auf seine eigene Instagram-Story stellt, weil er ja sagt, hey, ich lebe von der Authentizität, das ist meine Community, ich weiß am besten, was bei meiner Community ankommt. Wenn die dann halt dein Produkt nicht verstehen, wissen die halt, was bei ihrer Community ankommt, aber dein Produkt wird es nicht sein. Das ist bei UGC-Creatern anders, weil die das Asset vor allen Dingen für dich erstellen, nicht für sich selbst. Das heißt, dieses, ich nenne das jetzt einfach mal Ego, das einige Influencer haben und sagen, nö, das kommt nicht in meine Story rein, das haben die nicht. Das haben die einfach nicht, weil die es nicht für sich ausspielen, sondern für die Marke. Also deshalb ist es nicht schwieriger als im Influencer-Marketing, sondern tendenziell eigentlich sogar besser.
Und ich kann mir vorstellen, dass du natürlich durch den geringen Preis und durch die sozusagen bessere Skalierbarkeit dadurch halt auch einfach viel mehr in diesem Trial-and-Error-Verfahren vorgehen kannst, dass du einfach sagen kannst, okay, 100 Creator machen jetzt mal den gleichen Job und dann gehe ich mit den besten 10 weiter oder so, ne?
Ja, 100 pro. Also gerade wenn du es fürs Performance-Marketing, Testing und jetzt nicht für den Kanalaufbau oder ähnliches nutzt und 80% unserer Kunden nutzen das eigentlich für Performance-Marketing, dann solltest du testen. Also du solltest einfach verschiedene Briefings, verschiedene Creator, verschiedene Produkte gegeneinander testen. Du solltest ein gutes Performance-Marketing-Team entweder in-house oder mit einer guten Agentur zusammenarbeiten, damit du auch darauf basierend weiter iterieren kannst. Also wenn du jetzt ein Asset mit 5 Hooks sind die ersten 3 bis 5 Sekunden einer Ad, testest und merkst, okay, dieser Claim, wenn ich das Ganze positiv angehe, läuft das viel besser, als wenn ich es negativ angehe. Ich sage immer so zum Beispiel, wenn du jetzt ein Abnehmprodukt hast, ne, kannst du natürlich sagen, oh, ich fühle mich aktuell so dick, ich probiere das aus und dann fühle ich mich hinterher besser. Oder du fängst an mit, ich habe schon XY abgenommen oder so. Du verstehst den Witz, ne? Also entweder man fängt mit einem Pain oder mit einem Gain an. Wenn man das ausgetestet hat, sollte man das natürlich in seinen nächsten Briefings fortführen, mit dem besseren davon anzufangen. Dafür brauchst du aber auch eine Performance-Abteilung oder halt Agentur, die sich damit auskennt und das auch richtig ausspielen kann, die richtigen Testing-Kampagnen aufsetzen kann. Aber im Endeffekt sollst du testen. Und wenn du die Preise vergleichst gegen etwas, was du sonst machst, also wenn du jetzt sagst, okay, ich shoote eine Riesenkampagne, ich miete ein Studio 2 Tage lang für 6.000 Euro und dann hole ich da Stylisten und alles Mögliche rein, um daraus dann im Endeffekt so Hochglanz-Ads zu schnipseln, du kannst ja nichts testen, weil wenn du die ändern willst, was machst du dann? Mietest du das Studio nochmal und lädst alle nochmal ein? Also es ist nicht das Wahre. Das ist halt bei UGC deutlich anders, weil du kannst entweder den gleichen Creator nochmal beauftragen, du kannst andere Creator beauftragen, du kannst Sätze in deinem Skript ändern, du kannst das Editing ändern, du hast einfach viel mehr Flexibilität da drin und kannst dadurch auf niedrigerem Budget aussagekräftigere AB-Tests fahren.
Über einen wichtigen Aspekt wollte ich mit dir noch sprechen, der für mich sich eventuell noch nicht ganz erschließt. Also, und der ist Vertrauen. Ne? Also, das ist ja ein ganz wichtiger Unterschied gegenüber dem Influencer-Marketing. Wenn ich einen Influencer habe, dessen Kanal ich folge, dann baue ich ja über eine ganz lange Zeit Vertrauen auf. Ne? Dann weiß ich ja sozusagen, worin ist der gut, worin besteht seine Expertise. Und dann glaube ich dem natürlich bestimmte Dinge. Also, gerade in so Bereichen wie, sagen wir jetzt mal, Ernährung oder Dinge, die mit Gesundheit und Medizin irgendwie zu tun haben oder auch einfach technisches Know-how. So, ne? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn ich dann Assets im Stream sehe, die halt einfach gefühlt quasi von irgendwem kommen, weil wir arbeiten nicht Reichweite-basiert, sondern ja Creator-basiert. Ist es nicht ein Riesenproblem, dass das Vertrauen, dass ein Influencer aufbaut im Zweifel über Jahre und bei seiner Zielgruppe genießt, eigentlich beim UGC fehlt. Fehlt da nicht was an Wirksamkeit und an Glaubwürdigkeit?
Das ist eine schwierige Frage, weil du den Influencern so viel Vertrauen zusprichst, was ich denen schon mal gar nicht mehr zusprechen würde. Denn viele Influencer, also das ist deren Job, davon zu leben und die sind bekannt. Klar, die haben Vertrauen, aber mittlerweile ist Influencer-Marketing schon so alt, in Anführungszeichen, dass jeder weiß, diese Influencer kriegen einfach extrem viel Geld dafür, dass sie diese Marken in die Kamera halten. Außerdem hast du als Marke auch das Risiko, dass diese Influencer Mist bauen. Also es ist wie mit Celebrity. Du hast Also zum Beispiel Oceans Apart hatte das mal, dass die ganz viele Creator oder Influencer aus so Trash-TV-Serien, ne, gesponsert slash mit denen zusammengearbeitet haben, dann sehr viel Backlash kam. Aber im Endeffekt hast du recht, wenn man lange einer Person folgt, dann glaubt man ihnen viel. Ich glaube, bei der jüngeren Zielgruppe ist es noch ein bisschen anders. Die merken halt irgendwann, okay, das ist halt deren Job. Und außer, das ist halt extrem entertaining, glaube ich denen nicht mehr alles. Aber das ist auf jeden Fall so. Was bei UGC wichtig ist, ist, dass du A, innerhalb der ersten paar Sekunden eine gemeinsame Ebene aufbaust. Also wenn ich jetzt ein Produkt für Mütter habe oder für junge Studierende oder ähnliches, dann sprichst du oft die Zielgruppe direkt am Anfang an. Also du sagst dann solche Sachen wie, kennst du als Mama das auch? Oder hast du auch dieses Problem im Studium? Durch dieses Du auch sagst du halt, ich bin einer von euch. Und damit wird so die erste Common Base geschaffen. Und dann im zweiten Schritt musst du halt wirklich darauf eingehen, was das Produkt kann. Als Influencer reicht es, wenn du sagst, ich finde dieses Produkt cool. Punkt. Mhm. Damit kannst du schon mal 10% Abverkauf machen vielleicht. Es reicht nicht im UGC, sondern du musst sagen, kennst du das als auch Studierende auch? Ich habe dieses Problem, ich stehe morgens nicht auf, dieser Wecker ist ultra laut und ich muss dafür aufstehen, so zum Beispiel. Also du beschreibst meistens das Problem und dann eine Lösung dafür und hast am Anfang, versuchst du diese gleiche Ebene, die gleiche Wellenlänge aufzubauen, indem du Sachen sagst wie, du als Mama, du als Studierende, kennst du das auch? Also dieses, die direkte Ansprache und dann dadurch Vertrauen aufzubauen.
Das heißt, du musst sozusagen den Vertrauensnachweis im Asset liefern, ne? Und im Asset erklären und die Leute, die Zielgruppe mitnehmen und logisch erklären, warum ist das gut. Und es reicht eben nicht, weil ich ja nicht das Vertrauen schon habe und nicht die Reichweite schon habe, einfach nur ein Produkt in die Kamera zu halten. Glaubst du denn, dass es irgendwann so eine Art, auch bei der Zielgruppe, so eine Art Abnutzungseffekt geben wird? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass immer mehr junge Leute sozusagen in die kaufkräftige Zielgruppe reinwachsen, sind gewohnt, das da so zu kommunizieren. Und ich habe dann auch auf der anderen Seite den werblichen Content, der so gestaltet ist. Glaubst du, dass es irgendwann vielleicht andere Werbeformen geben wird, die das wieder ein bisschen verdrängen?
Ich denke, dass so wie wir UGC jetzt kennen, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, ne, du kennst UGC als ein Format, wo irgendwelche Leute schnelllebige Produkte in die Kamera halten und erklären. Das wird früher oder später, glaube ich, so in Wellen auf- und abschwachen. Aber der Kernpunkt davon, dass echte Menschen Werbung für Sachen machen, in einer Art und Weise, die nativ in Social Feeds passt, wird nicht abschwachen. Was nativ ist, ist natürlich Definitionssache. Wenn wir auf TikTok bald nur noch Leute mit, ich weiß nicht, ob du das früher noch kanntest, gab mal so eine Snapchat-Zeit, wo alle so Hundefilter und so Flower Crowns hatten. Wenn alle das haben, dann sollten deine Creator das auch haben, wenn das Trend wird. Wenn Trend wird, dass nur noch Voice-Over-Effects, das ist so aktuell so ein Trend auf TikTok, dass du dein Voice-Over mit so einer AI-Stimme machst. Wenn das nativ wird irgendwann, dann musst du das machen. Also du musst einfach mit dem Zahn der Zeit gehen, aber dass Menschen selbst createn werden und gerade die jüngeren Leute noch mehr Content in diese Welt rausgeben, das wird sich einfach meiner Meinung nach nicht ändern.
Du hast gerade schon das Stichwort künstliche Intelligenz angebracht. Das ist natürlich was man gerade immer zu jedem Thema fragen muss. Aber hier speziell beim UGC kann ich mir vorstellen, dass es eventuell schon einen großen Impact hat, weil es wird immer leichter, Avatare zu bauen, realistische Avatare zu bauen, Stimmen zu klonen und sozusagen Content, der jetzt keine sehr große Gestaltungshöhe hat, was ja bei UGC gerade der Fall ist, dass der einfach generell leichter durch KI nachgebaut werden kann. Besteht nicht die Angst, dass auch eine Plattform, wie ihr sie seid, eigentlich gar nicht mehr benötigt wird, weil es sozusagen eigentlich Creator-Generatoren geben wird, die ich als Brand einkaufen kann und solche Assets eigentlich direkt generieren kann, ohne dass ich noch den sozusagen Middleman brauche, um mir Creator-Content in großer Zahl, in skalierbarer Zahl herstellen zu lassen?
Ich denke, dass visuell Content generieren lassen durch AI, der authentisch und echt und menschlich aussieht, sind wir mindestens noch 6 Jahre weg. Also es dauert einfach noch. Zu Sprache, ja, ich denke, da sind wir deutlich näher dran. Aber du brauchst ja Daten und Material, um diese Sprachen trainieren zu können. Also das sind ja Language Models, die AI dahinter. Und die besten Language Models sind die mit den besten Daten. Selbst OpenAI hat nur 10% ihrer Trainingsdaten auf Deutsch zum Beispiel. Wir haben monatlich 3000 Videos mindestens, die über Speakly laufen. Jedes unserer Videos trainiert aktuell AI-Datensätze, also nicht nur Sprache, sondern wir haben auch Dinge, dass man zum Beispiel Videos analysieren kann, wie viele Cuts sind da drin, was sieht man in den Videos. Das machen wir im Hintergrund mehr oder weniger und die Dinge, an denen wir da arbeiten, sind noch nicht released. Aber gewinnen wird am Ende der mit den größten Datensätzen und zwar mit den größten Inhouse-Datensätzen, weil alles, was Open-Source-AI ist, kann jeder nutzen. Da kann jeder Hans und Franz seine Modelle drauf trainieren. Und ich denke, wir sind da sehr gut positioniert, um mit guten Daten gute AI zu bauen. Ich bin gespannt, ob jemand anderes das schneller mit mehr Daten macht. Aber im Endeffekt, als Marke, also wo hast du diesen Content her? Wo kriegst du 30 Minuten Material von 10 verschiedenen Creatoren her? Woher weißt du, wie du das trainierst? Woher kannst du die verschiedenen Sachen darüber übersetzen, weil mit jeder Übersetzung wird das Ganze ja auch besser. Und wenn du das nur für dich machst, dann machst du das für 10 Creator, okay. Aber wir machen das halt für 50 Marken mit 10 Creatern jetzt. Mhm. Das sind 20 mal so viele nächstes Jahr. Und das ist ja der Witz an diesen Language Models und AI, dass je mehr Daten, je mehr Trainingssätze du hast, desto besser wird das Ganze.
Eine andere Perspektive ist natürlich noch das Rechtliche, ne? Wenn wir davon ausgehen, dass es Kennzeichnungspflichten für komplett AI-generierten Content irgendwann geben wird, was in Europa ja wirklich sehr gut sein kann, dann ist das ja nochmal anders zu bewerten. Dann kann es ja wirklich sein, dass es so ein, dass das Menschliche, das Handgemachte einen zusätzlichen Wert bekommt quasi und dass AI-generierter Content vielleicht auch nicht als so hochwertig und vertrauenswürdig betrachtet werden kann. Aber das ist ja momentan noch total offen, ne?
Das ist A, noch komplett offen und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das so einen negativen Effekt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vor so ein paar Jahren wurde ja die Kennzeichnungspflicht bei Influencern eingeführt, wo jede Story, die gesponsert ist oder halt bezahlt ist mit Werbung oder Hashtag-Anzeige oder so markiert werden muss. Und da gab es ja einen riesen Aufruf und alle waren so, nein, dann funktioniert das alles nicht mehr und es geht alles nicht und das ist alles so furchtbar. Dann wurden so ein paar Influencer verklagt und es gab relativ viel Hackmeck und im Endeffekt steht jetzt in jeder Story Hashtag-Anzeige. Und das Leben geht einfach weiter. So, das waren halt 1-2 Jahre. Das wird bei AI genauso sein. 1-2 Jahre werden alle sagen, oh nein, das ist so kennzeichnungspflichtig und oha, oha, so ist das so schlecht und geht dadurch Vertrauen verloren. Aber Influencer-Marketing hat auch die Kennzeichnungspflicht überlebt und ich bin mir sicher, dass AI auch die Kennzeichnungspflicht überleben wird.
Ja, ich meine, im Zweifel ist es ein Argument ja für echte, so oder so ein Argument für echte Creator. Aber ich wäre auch gespannt, was passiert, ob wir irgendwann überhaupt noch einen Unterschied machen, ob wir nicht einfach auf den Content und auf die Inhalte achten und ob wir wirklich einfach, ob es uns nicht irgendwann egal ist, ob es KI generiert oder menschlich ist. Für mich ist das nicht so ausgemacht. Das sagen jetzt natürlich alle, sagen es natürlich, dass das Menschliche lange einen großen Wert behalten wird. Für mich ist das aber nicht so klar. Ich meine, gerade Dinge wie TikTok und Reels funktionieren unglaublich schnell, funktionieren unglaublich inhaltsbasiert. Und ich glaube, wenn du das einmal gekauft hast, dass es da eben auch Content gibt, der KI generiert ist, dann wird, glaube ich, ein Großteil der Leute das einfach hinnehmen.
Was einfach der springende Punkt ist, ist Entertainment. Wenn das witziger ist als echter Content, dann wollen Leute das sehen. Leute gucken auch Science-Fiction-Filme oder Comic-Filme, wo man ganz klar weiß, das ist einfach nicht echt, ne? Oder diesen Comic-Taschenbücher. Alle wissen das nicht echt. Die gucken Filme, die animiert sind, Disney-Filme. Nichts davon ist echt. Das ist einfach nur Entertaining und Emotion. Und Pixar ist riesig. So, wenn es das für Ads und AI gibt, solange das witzig ist und emotional, werden Leute das gucken, kaufen und lieben.
Also dann sind wir mal gespannt, was in 5 bis 6 Jahren passiert, wenn die KI so weit ist, dass wir es nicht mehr unterscheiden können und dass die vielleicht auch skalierbar für jede Marke erreichbar ist. Ich wollte dich aber noch ein paar persönliche Sachen fragen, mehr oder weniger persönliche Sachen. Du bist jetzt Mitte 20 und bist Chief of Staff bei Speakly. Wie zur Hölle hast du das geschafft?
Ich habe extrem früh angefangen zu arbeiten, um ehrlich zu sein. Also ich habe angefangen, mich mit, früher waren das noch gar keine Influencer, früher waren das so Blogger, die noch so auf Blogloven gebloggt haben. Und dann wurden die irgendwann alle YouTuber, dann sind sie alle Influencer geworden und jetzt geht es in Creator weiter. Ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, da war ich so 14. Ich glaube, als ich 14 war, habe ich das erste Mal für ein Magazin über so Fashion-Blogger geschrieben. Als ich dann 16 war, bin ich zur Paris Fashion Week geflogen und habe halt mich da mehr oder weniger reingemogelt und habe so gesagt, so ja, ich schreibe hier meine Bachelorarbeit über das neue Body Mass Index Gesetz, das wurde damals da released und meinte so, ja, ich würde euch natürlich super gerne da positiv dran erwähnen, weil im Endeffekt hat sich da niemand drin gehalten. Dann war ich da so drin in der Welt und dachte mir so, okay, cool, das ist nicht so cool, wie ich dachte. Damals dachte ich immer noch so, ich werde Selbstblogger. Und dann war ich so, okay, das will ich auf gar keinen Fall machen, da gehöre ich nicht rein. Ich gehöre als Strippenzieherin dahinter. Und von da an habe ich aber darin gearbeitet. Also ich habe dann Influencer-Marketing gemacht, ich habe Praktika in dem Bereich gemacht, am Anfang noch super viel in der Mode. Irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen technischer entwickelt, Marketing studiert, bin dann nach Berlin gegangen, habe dann in einem Influencer-Tech-Startup gearbeitet. Ja, und dann im Endeffekt von da aus bin ich in eine Performance-Marketing-Agentur gewechselt, habe dort UGC-Service und Team aufgebaut und bin dann aber wieder zurück zu Tech gegangen, weil das ist, wo ich denke, da hat man einfach den größten Hebel. Mit Tech-Produkten kann man schnell viele Leute erreichen und großen Unterschied machen, gerade mit Plattformen. Und deshalb bin ich dann im Endeffekt zu Speedly gegangen. Mitte 20 hört sich immer so jung an, aber im Endeffekt arbeite ich jetzt 10, 11 Jahre an dem Thema, also doch schon eine gewisse Zeit.
Was glaubst du denn, ist das, was du besonders gut kannst?
Ich denke, das, was ich gut kann, ist Zielgruppen verstehen. Also es hört sich immer so generisch an, aber im Bereich, was ich im User-Generated Content-Bereich gut kann, im Creator-Bereich, warum ich da schon so lange drin arbeite, ist, ich verstehe, warum Leute Leuten folgen. Das hört sich so ein bisschen mysteriös an, aber ich hatte letztens den Case, wo ein Kunde von uns wirklich so krass viele Videos gebucht hat, die dann gefragt habe, so, wisst ihr denn, was davon gut funktioniert? Und die waren so, ja, das ist immer so ein Gamble und wir wissen das gar nicht und deshalb testen wir einfach mal alles durch. Und meinte ich so, okay, schick mir mal deine drei besten Ads und dann gucke ich mal. Und die meinten so, nee, die haben keine Gemeinsamkeiten. Das hat einfach keine Gemeinsamkeiten. Das ist einfach wie ein Pokerspiel. Und wenn du mir dann deine drei besten Ads schickst, dann kann ich schon relativ schnell sehen, wo da die Gemeinsamkeiten drin sind und warum das die drei besten Ads sind. Ich denke, das kann ich sehr gut im User-Generated Content-Bereich und so im Tech-Bereich, wo ich mich jetzt immer mehr hinentwickle oder halt einfach auch mehr Spaß dran habe, ist es so, Dinge. Komplex machen kann jeder, aber komplexe Dinge simpel machen, das ist relativ schwer. Und ich denke, das kriege ich einigermaßen gut hin, wenn ich das so von mir selbst behaupten kann.
Okay, wenn du unseren Hörern noch ein paar Empfehlungen mit auf den Weg geben würdest, Podcast-Tipps, Lesetipps, YouTube-Tipps, was wäre das? Hättest du ein paar Empfehlungen zum sich weiter informieren?
Auf jeden Fall. Also, ich gebe jetzt einfach mal meine persönlichen, was meine Personal Favorites sind. Mein absoluter Lieblingspodcast auf dieser Welt ist der Lex Fridman Podcast. Lex Fridman ist ein extrem intelligenter Mensch, der mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit denen er nicht immer einer Meinung ist, auf so einem intellektuellen und respektvollen Level miteinander redet. Also das liebe ich einfach. Es ist ein bisschen politisch, aber auch viel so technisch. Er redet mit sehr vielen AI-Menschen, viele so Top-Entwickler von Tesla und SpaceX und Co. Aber es ist nicht so schwierig, dass, wenn man jetzt kein Techie ist, man das nicht versteht. Ich bin auch kein Hardcore-Techie und verstehe einen Großteil davon. Also er redet einfach mit guten, interessanten Menschen. Das wäre auf jeden Fall mein Podcast-Tipp. Lex Fridman Podcasts sind einfach das Beste. Und ansonsten an Büchern. Alles von Richard Thaler und Daniel Kahneman kann ich empfehlen. Also Richard Thaler ist bekannt durch Nudge und sein zweites Buch Misbehaving ist aber auch extrem gut. Noise von Daniel Kahneman ist sehr gut, meiner Meinung nach etwas einfacher zu lesen als Thinking Fast and Slow. Das sind meine zwei oder drei Lesetipps und Podcast-Tipps. Alles auf Englisch allerdings. Wenn ich einen deutschen Podcast empfehlen müsste, dann würde ich alles von Sabine Rückert empfehlen. Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und macht den Verbrechen-Podcast, der sehr gut ist. Sie macht aber auch den Podcast unter Pfarrerstöchtern. Das hört sich ein bisschen komisch an. Das ist im Endeffekt ein Bibel-Podcast, aber es ist nicht so religiös, wie man es denkt, sondern die gehen chronologisch die Bibel durch und gucken sich das Ganze auch etwas kritisch an. Und ich finde, das hilft schon sehr, die Welt zu verstehen, in der wir leben.
Okay, super. Vielen Dank, liebe Benita, für dieses interessante Gespräch über UGC. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Und euch, liebe Hörer, danken wir für die Aufmerksamkeit. Alle Links, die wir hier angesprochen haben, die findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Da findet ihr weitere Hintergründe. Da findet ihr das LinkedIn-Profil von Benita. Schaut da gerne rein und klickt euch durch. Und ein Hinweis noch, beziehungsweise eine Bitte. Wenn ihr gerne für Territory arbeiten möchtet oder wenn ihr jemanden kennt, der gerne für Territory arbeiten möchte oder der hier sehr gut herpasst einfach, dann würde ich euch empfehlen, einmal die Seite karriere.territory.de aufzusuchen. Das ist überraschenderweise unsere Karriereseite, wo ihr alle Jobausschreibungen und alles über die Arbeit bei Territory findet. Da tummelt euch gerne und findet etwas über uns heraus. Und ja, dann abonniert unseren Podcast, hinterlasst eine Bewertung und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen mit dem nächsten spannenden Thema aus der Agenturwelt. Bis dahin macht's gut und tschüss.